herzlich willkommen. Eine neue aktuelle Episode unseres Petspot. Heute mal wieder an einem wunderschönen sonnigen Mittwochabend begrüße ich Christian ganz herzlich. Hallo Christian.
Hallo, bei mir ist nicht so sonnig. Deswegen bin ich auch etwas unenthusiastisch in meinem in meiner Begrüßung.
Ja, ich habe es dir schon oft genug gesagt, wo du wohnen musst, damit es immer schön sonnig ist.
Ja, aber nicht in Berlin, oder?
Doch, klar. Was sagst du jetzt in Foxborough?
Foxborough, ja, da ist es, glaube ich, gerade gut, so wie ich das aus den lokalen Podcasts dort gehört habe.
Ja, ich glaube auch, es ist schön.
Lass mich mal kurz den Weathercast checken.
Okay, check den Weathercast. Ich leite mal ein bisschen ein, was wir heute so vorhaben in unserer aktuellen Episode vom Petspot. Wir wollen natürlich so ein paar News betrachten, die Pets-related sind, so ein paar Sachen, die jetzt aufgekommen sind in den letzten Tagen. Unsere letzte Episode ist ja auch etwas schon her. Wir haben ja letzte Woche nicht aufgenommen, deswegen haben wir heute wieder mal einige Themen, die wir uns überlegt haben. So ein größeres Off-Topic-Thema, sage ich mal, ist heute, dass wir uns nochmal die Positionsgruppen angucken im Vergleich zum letzten Jahr. Wenn wir jetzt alles so weit gesettet haben, was den Roster angeht, ist jetzt natürlich die Frage, wie stehen die Patriots da? Stehen sie besser da? Stehen sie schlechter da? Und das kann man natürlich gut machen, wenn wir uns die einzelnen Positionsgruppen angucken. Aber lass uns vielleicht vorher noch so ein paar andere, kleinere News-Facts aus dem Lager der New England Patriots betrachten, Christian. Man wurde ja zugeschüttet in den letzten Tagen mit der News, die jetzt nicht so unbedingt so wahnsinnig interessant ist für unsere Tage heute, aber Matt Light, ehemaliger großartiger Left Tackle der Patriots, der die Blindside von Tom Brady immer geschützt hat, wird jetzt in die Patriots Hall of Fame aufgenommen. Relativer No-Brainer und auch relativ uninteressant jetzt erstmal, aber das bringt uns natürlich direkt dazu zu der Frage: Left Tackle, eine Position, einen Spieler wie Matt Light, den die Patriots jetzt natürlich in dieser Saison gerne hätten von diesem Kaliber.
Ja, in der Tat. Also Matt Light ist so ein richtiger, ja, so ein Bär.
Spaßbold ist er auch gewesen.
Das auch. Aber ich will das Bild nicht so unbedingt benutzen, aber so ein echter Mann, ne? So, ich glaube, hat er nicht auch irgendwie eine komplette Saison mit einem gerissenen Kreuzband gespielt? Irgendwie solche Geschichten, also so ein richtiger Tough Guy irgendwie.
Ja, das war ja auch dann im Zuge dieser Knieverletzung kam es ja irgendwann dazu, dass die Patriots angefangen haben, dass alle Offensive-Line-Spieler, ungeachtet dessen, ob sie eine Verletzung haben oder nicht, diese Knie, wie nennt man das?
Bracelets, also ja, genau. Schoner oder
sowas tragen, um eben diese Verletzungen, wenn möglich, vorzubeugen.
Ja, genau. Was es bringt, ja, weiß ich nicht. Irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Egal, aber du wolltest noch was zu Matt Light sagen.
Ja, wurde er nicht auch getradet dann zum Ende hin? War das Matt Light oder verwechsel ich den jetzt gerade?
Nee, den verwechselst du gerade nicht mehr. Du verwechselst ihn. Matt Light wurde nicht getradet. Es war der nach Tampa Bay getradet.
Logan Mankin. Genau, Logan Mankins. Okay, nee, dann habe ich irgendwie nichts mehr zu ihm zu sagen. Außer, dass er gegen Wabel und Bruski ist er, glaube ich, angetreten, ne? Nee, nicht Bruski, sondern
jetzt in der
Wayne. In dem Hall of Fame Vote, genau. Ja, es ist so, diese Patriots Hall of Fame, das ist so, ja, also ich persönlich finde es wirklich tatsächlich relativ uninteressant, weil schön, das ist eine gute Ehrung und damit kann man auch wirklich wichtige Spieler des Teams halt nochmal besonders ehren. Er hat auch durchaus seine Berechtigung und wenn man dann mal in One Patriots Place ist, in Foxborough, sollte man auch auf jeden Fall die Patriots Hall sich mal anschauen. Da machen die, glaube ich, schon immer ein sehr gutes Programm. Ne? Es gibt, ich glaube, für jeden Super Bowl-Sieg gibt es einen eigenen Flügel mit Trikots und besonderen Szenen und Memorabilia-Gedöns, also mit so Erinnerungsgeschichten. Also wenn ihr da mal tatsächlich dann in Foxborough sein solltet, geht da mal hin, schaut euch das an. Kostet natürlich auch wieder Geld, denke ich, aber ist sicherlich eine Erfahrung wert. Aber jetzt für jeden Fan in Deutschland und uns ist diese Hall of Fame Induction Ceremony so eher so, So, ja, okay.
Nicht so der Burner, aber bleiben wir so ein bisschen bei der O-Line. Wir hatten ja Garcia, das hatten wir in unserer letzten Episode vom GFL-Pod angesprochen, der ja von den Patriots entlassen wurde, nachdem er das komplette letzte Jahr auch ausgesetzt hatte, beziehungsweise musste aufgrund dieser Krankheit, die er hatte. Hat da sehr, sehr viele Kilos wohl verloren. Es wurde aber schon gemutmaßt, dass er relativ schnell dann auch einen neuen Arbeitgeber finden sollte. Und das ist jetzt der Fall. Er bleibt sogar auch in der AFC East, denn er wurde von den Jets jetzt unter Vertrag genommen. Das heißt, Garcia versucht da im Grunde genommen...
Geclaimed,
ja. Wo versucht jetzt das, was er bei den Patriots nicht geschafft hat, nämlich mal aufs Feld zu kommen als O-Liner. Und
man muss da auch vorsichtig sein. Das Problem ist, die Jets können ihn quasi medizinisch nicht auschecken, bevor sie ihn nicht dann geclaimed hätten. Mhm. Dementsprechend kann es gut sein, dass die Jets ihn quasi claimen von den Waivers. Also das heißt, die Waivers laufen ja so, dass das in der Draft-Order quasi, bevor die Saison angeht, sich die Teams entscheiden können, ob die einen entlassenen Spieler unter Vertrag nehmen wollen oder nicht. Unter dem Vertrag quasi, den er vorher hatte. Die Jets sind halt relativ weit oben gewesen. Dementsprechend haben sie dann den Zuschlag dort bekommen und können dann halt sich seinen Gesundheitsstatus nochmal anschauen und gucken, ob er weiter spielen kann oder nicht. So eine ähnliche Situation generell hatten wir auch mit Kyle Love gehabt. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an den?
Das war der D-Liner, oder?
Genau, die Liner in, ich weiß nicht, ob das 2013 war oder 2014, ich glaube, das war die Saison, wo die Patriots auch noch für diesen Sapuaga oder wie auch immer er hieß, getradet hatten, der mit Diabetes dann quasi aus dem Team entlassen wurde und dann hat er bei den Vikings danach gespielt.
Boah, da bin ich jetzt überfragt.
Ja, aber ja, wie gesagt, er hat halt noch eine Chance, seine Karriere fortzusetzen. Ja, das, wir werden sehen, ob
ja, da was. Wir werden sehen, aber das führt natürlich jetzt auch dazu, wir hatten den alten Lehrmeister des O-Line-Plays, Dante Scarnecchia, der dann auch jetzt in den letzten Tagen, Wochen auch gesagt hatte, dass er eben für die Left-Tackle-Position momentan Rookie Isaiah Wynn und eben auch Trent Brown, der ja während des Drafts, getradet wurde von den 49ers. Also diese beiden werden jetzt eben versuchen, diese Left-Tackle-Position auszufüllen, um da eben Nate Solder, der zu den Giants gegangen ist, hoffentlich angemessen vertreten können. Denn genau, wir hatten es häufig genug angesprochen, die O-Line gerade bei den Patriots ein großes Fragezeichen vor und auch jetzt noch nach dem Draft. Zudem auch Joe Tooney, muss ich noch kurz einfügen, jetzt ja nochmal operiert wird und da doch die Frage ist, ob er rechtzeitig fit werden kann.
Ja, also für die Saison theoretisch wahrscheinlich schon. Nun ist das ja immer so eine Sache mit den Fußoperationen. Ne? Also das sind ja Sachen, die eine relativ, zumindest gefühlt relativ hohe Chance haben, so eine Spur schief zu gehen. Das hatten wir auch bei Edelman gehabt, der seitdem er in 2016, wo er die Fußverletzung hatte, den gebrochenen Fuß.
Ja, da kam er in den Playoffs zurück gegen Kansas City. Mhm. Das war 2016, ja.
Ja, seitdem hat er ja immer mal wieder Probleme gehabt mit seinem Fuß, beziehungsweise wirkte es so, als wenn er damit Probleme gehabt hätte. Fußverletzung immer eine schwierige Sache, kann nur hoffen, dass es für Joe Tooney besser aussieht. Vor allen Dingen, weil er jetzt potenziell zumindest mit Isaiah Wynn, dem Top-Draft-Pick der Patriots, eine große Konkurrenz auf dem Left-Guard-Spot hat, wenn er sich nicht als Left-Tackle durchsetzen kann. Ne? Ich habe auch ein bisschen gehört, vielleicht, dass Tooney als Center in Frage kommen könnte. David Andrews, der ja als undrafted Rookie-Free-Agent und Tooney war, glaube ich, ein Drittrunden-Pick, wenn ich mich richtig erinnere. Auch eine interessante Situation, die wir beobachten können.
Definitiv vorbei mit David Andrews. Momentan muss man wirklich sagen, die Patriots seit 2-3 Jahren endlich wieder einen relativ stabilen Center haben. Mhm. Also die Jahre vor Andrews war es ein bisschen holpriger, finde ich immer, und auch ein bisschen Shuffling, was die Position angeht. Und jetzt hat man David Andrews, ist mit Sicherheit nicht der beste Center in der Liga, aber er ist zumindest da, er spielt die Spiele, er hat eine relativ, glaube ich, auch gute Connection zu Brady. Also man sieht da relativ wenige Fehler gerade in der Ballübergabe. Und ja, sonst hat er halt, was die Pass Protection angeht, so ein paar Nachteile. Aber für das Laufspiel sehe ich ihn eigentlich als recht soliden Center, den sie so eigentlich auch behalten können.
Das denke ich auch. Also da, das ist keine Position des dringenden Bedarfs, aber es ist natürlich immer nett, wenn man sich unter Umständen noch verbessern kann. Beziehungsweise es wäre ja meines Erachtens schon Plan B, wenn Isaiah Wynn dann tatsächlich als Guard eingesetzt werden müsste und nicht als Tackle spielen kann. Aber gut, wer weiß, was Belichick sich dabei gedacht hat, ob er da überhaupt so mit dem Auge des Left Tackles auf Wynn gezielt hat oder ob es einfach nur ein besser Spieler war oder wie auch immer, ne?
Ja. Weitere kleine News. Ich hatte mir das schon die ganze Zeit gedacht. Ich war ja auch ein großer Fan von der Idee, Market King unter Vertrag zu nehmen, als er entlassen wurde von den Raiders. Jetzt ist es so, die Patriots haben ein bisschen Konkurrenz in die Panther-Gruppe gebracht um Allen. Und zwar haben sie, jetzt hoffe ich, spreche den Namen richtig aus, Corey Bojorges oder Bojorges oder ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall, wen wundert es?
Würde ich mal sagen, oder? Bojorges? Bojorges? Okay, lass uns mal lieber.
21-jähriger Left-Footed Panther, das ist ja im Grunde, wenn die Patriots eine Stellenausschreibung machen für einen Panther, dann steht da eigentlich nur drin, was sie mitbringen müssen. Left-Footed, und das reicht. Und auf jeden Fall 21-jähriger Junge aus New Mexico, der jetzt, wie gesagt, im Camp wahrscheinlich Panther Ryan Allen, der in meinen Augen, wie gesagt, ein bisschen ein Schwachpunkt war. In den letzten Jahren auf jeden Fall jetzt da versuchen wird. Und das reiht sich natürlich ein in die Historie der Patriots. Sie haben das ja häufig gemacht. Also immer einen Left-Footed Panther reingebracht für den, der eben vorher schon die Position inne hatte. Und so ist ja auch Ryan Allen an die Position gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, hatte die von Zoltan Mesko, genau.
Genau. Abgeluckt. Ja, also Zoltan Mesko, ich glaube sogar, bevor Ryan Allen ins Team gekommen ist, in dem Jahr zuvor, hatten sie, glaube ich, auch schon Konkurrenzpanther, sag ich mal, eingeladen. Da hat er sich aber, glaube ich, noch beweisen können, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist echt ist schon lange her, ne? Das müsste auch so 2013 gewesen sein, glaube ich. Jetzt hatten sie ja nach dem Draft auch, glaube ich, zwei Undrafted Rookie Free Agents Panther eingeladen. Und jetzt halt noch mal, ich nenne jetzt einfach nur mal Corey, als Left-Footed Panther. Also man sieht, dass die Patriots dort bei den Special Teams einen Tausch anstreben. So könnte man das, glaube ich, nennen.
Im Grunde genommen ist es ja auch so, ich glaube, die Patriots wissen einfach, dass Ryan Allen jetzt nicht der allergrößte Panther der Welt ist, und 21-Jährigen reinzubringen ist ein klassischer, finde ich, Bill Belichick-Move schon wieder, weil das spart einfach auch wieder Kohle.
Ja, kostet nichts, ne? Also eine halbe Million.
Ja, höchstens. Und Ryan Allen würde halt, den will man
dann im Grunde genommen auch nicht, ne? Also Ryan Allen ist auch, oh stimmt, der ist sogar in einem Vertragsjahr. Also der bekommt dieses Jahr nur 1,3 Millionen. Also, ja.
Ja, aber 1,3, also die Patriots sparen ja, versuchen da zumindest zu sparen, wo es geht. Von daher ist das wieder so ein relativ klassischer Move. Lustige Frage, Christian. Wie steht es um deine Kenntnisse, was Kampfsportart angeht?
Ich weiß, jetzt kann ich dich, glaube ich, jetzt wolltest du mich überraschen, aber ich glaube, ich kann dich toppen. Wusstest du, dass Bill Belichick der erste Trainer war? Ich glaube, der hat 1994 bei den Cleveland Browns als erster Coach einen Martial Arts Trainer eingestellt, um seine O-Line zu trainieren.
Ich kann dich auch noch mal toppen. Verdammt. Das war kein Martial-Arts-Trainer, es war ein Taekwondo-Trainer.
Ah, sowas Blödes. Ja gut, okay, aber wir haben beide Wissen bewiesen.
Sehr gut. Ja, auf jeden Fall haben die Patriots für ihre Pass-Rushing-Unit, die ja auch im letzten Jahr ein paar Lichtblicke hatten wir mit Dietrich Weiss, der ja wirklich gute Leistung gebracht hat, haben die Patriots auf jeden Fall gesagt, wir brauchen da neuen Input und haben einen Martial Arts Kampfsportler oder Trainer, wie auch immer, eingebracht, um eben jetzt die Leute in der D-Line, die für den Pass Rush zuständig sind, wie Wise und Derek Rivers, Trey Flowers, Claiborne, die sie ja neu geholt hat, eben zu schulen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Es geht ja wahrscheinlich um dieses klassische Handfighting, was du dann eben mit den Tackles bei jedem Spielzug hast. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie coole Moves gibt, die ihr denen beibringen kann, sodass sie dann in der nächsten Saison deutlich mehr Sacks und Quarterback Probleme auslösen können. Auf jeden Fall lustiger Move.
Ja, ich denke, das hat eher auch was mit Reaktion zu tun, oder? Also so vielleicht mit Körperlesung, dass du halt ich weiß es nicht, also so Intentionsgeschichten oder so, aber ja, schwierig. Ich habe übrigens mal ein interessantes Buch gelesen, das ist auch schon, glaube ich, mehr als meine Football-Karriere, also schon mehr als 10 Jahre her. Und zwar ging es so ein bisschen, ging es da um Psychologie. Ja, ich habe mal ein Buch gelesen, aber das ist schon 10 Jahre.
Du hast mal ein Buch gelesen und das ist schon 10 Jahre her.
So stellt man sich an Studenten vor. Da ging es um, das war ein Psychologiebuch und es ging um, ich weiß gar nicht mehr genau, was das Thema war. Aber auf jeden Fall ging es auch darum, dass irgendwann in der NFL eingeführt wurde, dass man nicht mehr dass man nicht mehr denkt, bevor man Sachen ausführt, gerade in der Line, sondern dass man einfach nur reagiert quasi. Scheiße, ich komm auf keinen grünen Zweig hier.
Ja, ich weiß, was du meinst. Im Grunde genommen ist das sind Instinkte halt, die da zum Tragen kommen. Also es gibt halt mit Sicherheit Spieler, die mit ihrer reinen Physis, danke. Eben gewinnen an der Line und andere, die mit Schnelligkeit gewinnen, andere, die eben extrem, die das einfach den Vorteil haben, lange Arme zu haben und eben dann den Tackle beispielsweise auf Abstand halten zu können, sowas. Aber sonst sind es eben, wie gesagt, glaube ich, häufig das, was du ansprichst, Reaktionen, Instinkte, die da eben geweckt werden müssen. Und je schneller du eben auf eine Reaktion reagieren kannst in dem Moment, nicht auf eine Reaktion, sondern auf eine Situation reagieren kannst, desto mehr hilft das. Also ich bin mal gespannt, ob der Martial Arts Trainer da irgendwas hinkriegt.
Also ich glaube nicht, dass es dir irgendeinen Vorteil gibt. Ich glaube, dass es einfach deinen Vorteil erhält. So, ich glaube, das macht mittlerweile fast jedes Team in irgendeiner Art und Weise, ob es jetzt unbedingt ein Martial Arts Trainer ist oder ob du dann einfach deine Coaches da eine besondere Technik für haben. Ich glaube nicht, dass man da noch so viel Neues machen kann. Also das sind so Sachen, die in den 90ern halt irgendwie noch so funktioniert haben, wo Teams wirklich teilweise sehr unterschiedliche Programme hatten, wo es halt wirklich, wo das eine Team halt irgendwie tatsächlich noch im Training Camp irgendwie ins 40 Grad heiße, weiß nicht, in eine Wüste gegangen sind und dort morgens aufs Feld gegangen sind, abends runtergegangen sind und es gab zwischendurch nichts zu trinken. Das eine Team hat das so gemacht, das andere Team so. Und da gab es, glaube ich, noch große Unterschiede, wie man ein Team aufgebaut hat und Training gestaltet hat. Das ist mittlerweile, glaube ich, relativ, da sind die Unterschiede weniger und da kommt der Vorteil dann eher über die Benutzung von Data beziehungsweise Data.
Alles klar. Herr Gruden, danke für den Beitrag. Eine lustige Sache habe ich jetzt noch gelesen, und zwar von Peter King. Hast du das auch mitbekommen, dass er sich jetzt nachträglich nochmal in einem Podcast entschuldigt hat für seine
Scheiß die Flake-Geschichte.
Ja, also nochmal alle für Feuer wie nennt man das? Öl ins Feuer gießen, genau. Auf alle, in die Seelen derjenigen, die immer noch von Deflategate schlechte Träume bekommen. Und zwar war es so, dass Peter King, das ist halt so ein, schon ein gut großer Name in dem Sportjournalismus in Amerika. Und er hat eben mit seinem MQB damals in Deflategate die Sachen aufgegriffen, die eben von Mortensen, ich glaube von ESPN und so auch angeführt wurden im Bezug auf Deflategate und hat eben nicht wirklich geprüft, ob die Sachen stimmen und hat damit, dadurch, dass er mit seinem Namen quasi auch nochmal in diese Wunde reingehauen hat, der ganzen Deflategate-Saga nochmal mehr Feuer gegeben, was in seinen Augen auch dazu mindestens geführt hat, dass die NFL eben noch stärker versucht hat, Tom Brady und die Patriots zu bestrafen. Und dadurch hat er dann schon danach, als er gemerkt hat, dass er wahrscheinlich nicht wirklich akkurat gearbeitet hat als Journalist, hat er sogar seinem damaligen Chef, seinen Rückzug angeboten.
Ja.
Weil er eben sagt, das darf nicht passieren als guter Journalist. Das wurde ihm nicht gegönnt, der Rückzug. Aber er hat sich jetzt nochmal nachträglich entschuldigt dafür, dass er eben in diese Kerbe mit reingehauen hat.
Ja, ich glaube, er hat das irgendwie so als seinen größten Fehler irgendwie betrachtet, so zumindest der kürzeren Vergangenheit. Das Problem war ja, das war diese Zahl, die irgendjemand geleakt hat. Wahrscheinlich waren es die Colts dann in dem Moment, ne? Die haben irgendwie gesagt, dass so und so viele Bälle mehr als 0,5 Bar unter dem Limit oder so waren. Und diese Zahl war ja total falsch. Am Ende waren es ja, glaube ich, nur, ich glaube, 3 Bälle oder so, die tatsächlich unter dem Limit waren, das erlaubt war, glaube ich. Ja. Beziehungsweise deutlich drunter waren alle anderen, waren so auf jeden Fall innerhalb von 0,1 Bar um diesen Grenzwert drumherum. Und die Zahl war halt zuerst total erhöht so und hat halt durch diese hohe Zahl sehr stark auf einen systemischen Betrug hingewiesen. Und das hat quasi so diesen Aufschrei überhaupt erst produziert, ne? Und damit hat Peter King natürlich einen großen Teil daran gehabt, an diesem Gate.
Genau. Und wie gesagt, dafür hat er sich entschuldigt. Aber vielleicht muss man auch dazu sagen, dass er natürlich auch eine extrem enge Beziehung zu Tom Brady hat. In diesem ganzen Sportjournalismus Zirkus ist er einer der wenigen, die auch relativ direkten Kontakt zu Brady haben, ihn auch irgendwie während des Urlaubs mal besuchen darf und irgendwie Interviews führen darf.
Vielleicht er ist halt hat er nicht in diesem Day-to-Day-Kram drin, ne? Also er ist halt nicht wie Ian Rappaport oder, ja gut, Rappaport ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, der ist ja im Prinzip nur ein Sprachrohr, wie Schefter zum Beispiel oder so. Die sind ja in diesem täglichen Business drin und haben halt irgendwie, nicht so wirklich so diesen Platz, um halt journalistische Arbeit richtig zu leisten. Und das hat er halt total, ne? Er kann sich halt die Sachen raussuchen, über die er berichtet, über die er arbeitet. Und damit hat er natürlich eine ganz spezielle Position auch inne, die nicht viele haben, diesen Luxus. So ein bisschen wie wir, bloß auf einem ganz anderen Niveau.
Naja, wer weiß. Hast du noch was? Sonst könnten wir ja schon über die, was ich angekündigt hatte, die Positionsgruppen sprechen.
Lass mich eben kurz durchschauen. Ich glaube eigentlich, dass wir relativ gut dabei sind. Ich habe noch eine nette Stat, die ich am Ende raushauen könnte, um so das Ganze ein bisschen rund zu machen.
Ah, sehr schön.
Ach ja, und Philip Dossetts Vertrag wurde umstrukturiert, beziehungsweise doch umstrukturiert. Also er hat jetzt schlussendlich noch nicht Geld verloren, aber schon irgendwie. Denn $450,000 seines Roster-Bonuses, den er jetzt bekommen hat, davon wurden $250,000 in, 300.000, was?
300 knapp.
Nee, stimmt, es wurde
also
doch,
anstatt
er hat doch was verloren, ja, du hast recht, ja.
Ja.
Oder?
Doch, es wurde der Signing-Bonus, der beziehungsweise Roster-Bonus war weniger von 450.000 auf 150.000.
Genau.
300.000 Euro hat er verloren.
Und dann hat er nochmal 250.000 für Incentives oder neue Incentives bekommen. Also im Prinzip, wenn er alles erreicht, hat er 50.000 verloren, aber die muss er auch nochmal erreichen. Das heißt, man sieht, dass die Patriots Dossett auch nicht unbedingt als sicher betrachten, ne?
Definitiv nicht, nee. Zumindest haben sie jetzt ja auch noch mehr Konkurrenz reingebracht ins Team. Von daher, genau, aber das werden wir jetzt besprechen vielleicht. Schöner Übergang zu den Wide Receivern. Lass uns doch mit den Wide Receivern anfangen. Mhm. Wir haben momentan, wenn wir uns das Roster angucken, Julian Edelman, der hoffentlich stark von seiner Verletzung zurückkommt. Gleiches geht für Malcolm Mitchell, von dem wir immer noch nicht so genau wissen, wie es um Malcolm Mitchell stehen wird. Kommt er zurück? Kann er zu alter Stärke auch zurückfinden, wie in seiner Rookie-Saison? Oder ist eben die Verletzung bei ihm zu chronisch auch? Dann haben wir Chris Hogan auf jeden Fall als momentan so Nummer 2 Receiver. Der angesprochene Philip Dorsett, Kenny Britt, der im letzten Jahr relativ wenig Spielzeit gesehen hat und dann eben noch so ein bisschen, zum Ende der Saison so ein bisschen noch gespielt hat. Jordan Matthews haben wir, der neu ins Team gekommen ist, Cordarrelle Patterson, der aber wahrscheinlich mehr im Special Teams spielen wird. Und ja, der Cody Hollister ist sozusagen in meinen Augen der Kandidat, der wahrscheinlich dann in die ins Practice Squad wieder abrutschen wird.
Mhm. Also ich hatte eigentlich ursprünglich gedacht, dass wir tatsächlich die Starter-Positionen vergleichen. Das habe ich vielleicht auch nicht richtig kommuniziert, weil diese Positionsgruppen, wir hatten das eben in der Vorbesprechung kurz besprochen, so haben wir das, glaube ich, tatsächlich schon mal besprochen, ne?
Ja, das stimmt.
Ich meinte jetzt, dass wir sagen, okay, wer startet links, wer startet rechts, welcher Teil
Okay, alles klar, ja.
Ja, das sieht davon. Wir sind alle ein bisschen spät heute hier hingekommen zum Podcast
dementsprechend. Ja, weil die Sonne so bescheuert erschienen hat. Für mich klar, Nummer eins Julian Edelman und zwei Chris Hogan.
Ja, das ist immer wieder das Problem, ne? Mit einem Slot Receiver ist ja eigentlich ist nicht der erste Wide Receiver, ne? Aber klar, Julian Edelman ist der wichtigste Wide Receiver, definitiv. Aber als klassischer Wide Receiver wäre halt Chris Hogan der erste wohl. Und dann Jordan Matthews, meinst du, dass der mit Edelman zusammenspielen kann?
Definitiv, ja. Jordan Matthews spielt ungefähr 60% seiner Snaps in der Slot. Würde passen, ihn als so ein bisschen den X-Factor so ein bisschen auch rotieren zu lassen zwischen Outside und Inside.
Also dementsprechend würde ich sagen, Chris Hogan als Nummer 1 Wide Receiver, dann Jordan Matthews und Edelman natürlich in der Slot, aber halt als wichtigster Receiver weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr wichtiger Receiver. Doch würde ich auch sagen. Und jetzt ist die Frage, klar, wie vergleicht man das mit dem letzten Jahr, ne? Also von Cookie, also von Brandon Cooks zu Chris Hogan ist halt schon ein Abfall da, ne? Also da
insgesamt ja. Also ich würde auch sagen, die Wide Receiver Positionsgruppe hat sich verschlechtert, nicht zuletzt durch den Abgang eben auch von Danny Amendola, der mit Sicherheit werden wird, spätestens da ab der November, Dezember, ist ja eigentlich so die Zeit, wo er dann aus dem Sommerschlaf aufwacht. Und da sehe ich auf jeden Fall ein Minus. Wie gesagt, Jordan Matthews ist, glaube ich, ein Receiver, der unglaubliche Fähigkeiten hat, den die Patriots in dem, so einen Spieler auch schon länger nicht mehr hatten, der wirklich viel, glaube ich, auch dem Team geben kann, weil er eben auch flexibel ist und weil er eben auch eine gewisse Athletik mitbringt. Die Frage ist einfach nur, kann er gesund bleiben, verletzt er sich oder ja, ist er schnell genug quasi mit dem Playbook zu?
Also insofern würde ich sagen, klar, Hogan ist schlechter als Cookie. Dann haben wir Matthews, wir werden dann, ist der besser als Hogan im letzten Jahr? Naja, kann sein, ne?
Würde ich ja, eher. Ja, glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht, ne? Eigentlich auch schlechter dann. Der Position auf der Slot, Julian Edelman ist meines Erachtens besser als Amendola. Ja. Dementsprechend hätten wir da dann ein Upgrade im Vergleich zum letzten Jahr. Also, ja, ist schwer zu sagen. Naja, okay.
Okay.
Dann wäre als nächstes Tight End dann, ne?
Tight End, ja. Also ja. Relativ easy, oder?
Ja, klar. Gronkowski ist halt gleichbleibend, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Also weder Upgrade noch Downgrade. Was ich so ein bisschen von Vorteil sehe, ist, dass das also der zweite Tight End meines Erachtens dieses Jahr durchaus Potenzial hat, besser zu werden. Will Ty, ich weiß nicht, ob der es in Kader schafft, genauso mit Troy Nicholas, weiß ich auch nicht. Ryan Izzo ist so die Frage, ob der es schafft, so schnell sich spielfertig zu zeigen oder ob der eher ein Projekt fürs nächste Jahr ist. Aber Jacob Hollister, ich finde, der hat im letzten Jahr durchaus einigermaßen einen guten Eindruck schon gemacht, dementsprechend, ja. Wer weiß, also dementsprechend würde ich der Tight-End-Position sogar ein leichtes Plus geben.
Definitiv würde ich der Tight-End-Position auch sogar ein dickes Plus geben, weil im Grunde genommen hat es sich in der Tiefe verbessert. Wir hatten ja im letzten Jahr, abgesehen von dem kurzen Intermezzo mit Marty Bennett, im Grunde genommen nur Gronk und Dwayne Allen und Jacob Hollister, der quasi in der ersten Saison natürlich auch noch nicht so viel Spielzeit gesehen hat. Aber ich glaube, sie sind jetzt sehr gut aufgestellt in verschiedenen Situationen. Also wenn sie zum Beispiel 13er Package spielen, also mit Gronk, Dwayne Allen und Jacob Hollister, haben sie quasi mit Gronk und Hollister zwei von diesen klassischen Move-Tight-Ends, die eben sehr, sehr gefährlich werden können. Wenn sie eben nur mit dem 2er-Package spielen, haben sie eben Gronk und Dwayne Allen, die extrem stark auch blocken können. Also sie haben da sehr, sehr viele Optionen, wie sie spielen können auf der Tight-End-Position. Und von daher ist für mich ein starkes Upgrade.
Ja, okay, so kann man es auch. Ja, wenn man so sagt, dann würde ich auch starkes Upgrade sagen, das stimmt, ja. Ich weiß halt nur nicht, ob die zweite Tight-End-Position halt so einen großen Einfluss nimmt, aber wir können nur hoffen, dass es tun wird.
Ja, wie gesagt, Dwayne Allen, das ist für mich wirklich ein Spieler, der extrem viel gemacht hat, was eben nicht so wirklich immer ersichtlich war auf dem Spiel. Also es sei denn, man guckt sich eben den Film an und man guckt.
Ja, aber wer braucht das Laufspiel, ne?
Ja, wer weiß, da können wir direkt rüberspringen. Ja. Wer braucht das Laufspiel? Ja. Die Running Backs.
Da machst du wieder deine Hosting-Qualitäten, stellst du wieder unter.
Starting Running Back. Für mich, ich weiß noch nicht, wie Sonny Michel drauf sein wird. Momentan sehe ich Rex Burkhardt als den Starter.
Ja, das ist in der Tat schwer vorherzusehen. Ich meine, Jeremy Hill hat auch Potenzial. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht so richtig dran. Und irgendwie, ich muss sagen, von Sonny Michel erwarte ich das eigentlich sogar schon fast. Ne? Und das ist dann wahrscheinlich auch wieder eine ungerechtfertigte Erwartung irgendwie, dass man von ihm erwartet, halt direkt am Start zu sein. Das hat dann mit der ersten Runde wieder zu tun, ne? Und als dritter Running Back, glaube ich, dann insgesamt gepickt worden zu sein. Aber wahrscheinlich ist es so, dass Rex Burkhardt der Starter sein wird, wobei er halt nicht die meisten Snaps bekommen wird, ne? Das ist dann halt die meiste Production, sagen wir es mal so, ne? Da ist dann halt eher James White wieder am Start als Satellite Back.
Man muss ja bei den Patriots ist ja auch wirklich teilweise völlig egal, wer Starter ist. Im Grunde genommen kommt es immer drauf an, wer dann wirklich in den Spielen, in denen es um was geht, eben die meisten Snaps sieht. Und da sehe ich momentan Rex Burkhardt aufgrund seiner Fähigkeit als Nummer 1 zusammen mit James White. Jeremy Hill ist für mich im Grunde genommen so ein James White Typ. Von der Art her hat in Cincinnati auch viel so gespielt. Und dann noch haben wir ja noch Gillis Lee, von dem ich gar nicht weiß, ob er überhaupt in den Kader kommen wird, schlussendlich.
Ja, der könnte auch noch gut getradet werden, ne? Das wäre so ein klassischer Charakter für den man noch irgendwie im Training Camp mit einem anderen Team gegen irgendeinen anderen quote unquote Outcast quasi tauscht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht im Kader stehen wird zu Beginn der Saison.
Jetzt natürlich die große Frage, wenn wir zu der Quarterback-Position gehen, hat Tom Brady mit seinem Auftritt bei der Met Gala vielleicht seine etwas eingebüßt im Vergleich zu Brian Hoyer, der bestimmt in der Zeit schön gelernt hat?
Ja, keine Ahnung. Nein, ich glaube nicht. Also natürlich bei Tom Brady, man muss eigentlich jedes Jahr, klar, muss man darüber reden, ob jetzt so der Rückschritt und das Alter einsetzt. Klar, aber das ist halt irgendwie auch sau öde, weil man kann darüber reden, man kann glauben, dass es passiert, oder man kann nicht glauben, dass es passiert. Das ist völlig egal. Wir werden es halt sehen und wir können es halt nicht wissen. Dementsprechend darüber nicht reden. Natürlich ist es immer schwer, so eine großartige Leistung aus dem letzten Jahr zu wiederholen. Aber ich habe eigentlich, also wenn es jemand kann, dann ist es Tom Brady, ne?
Ja, wie gesagt, das ist Quatsch, jetzt darüber zu quatschen. Ja. Gucken wir lieber auf die O-Line. Was sind deine Starter?
Tja, das ist echt eine gute Frage, ne? Also Left Tackle würde ich jetzt im Moment sagen Trent Brown, denke ich mal. Das scheint für mich irgendwie am realistischsten zu sein, ne? Das ist so, der ist ja auch riesig, 6'8 ist der. Das sind, wie viel sind das? Ist das über 2 Meter schon? Ja, 2,5 Meter oder so. Was ist denn hier? 2,3 Meter ist er groß. Tja, nicht schlecht. Das ist eine gute Größe, ja. Also meines Erachtens denke ich mal, Trent Brown als Left Tackle ist irgendwie am realistischsten. Ich würde mir natürlich auch freuen, wenn Wynn es schaffen würde als Left Tackle. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eher so ein bisschen langzeitprojektmäßig unterwegs ist. Wir werden es im Training Camp sehen, wie die wieder die Leute probiert werden, ne, in den verschiedenen Positionen.
Ja.
Guard,
Tooney und Mason als gesetzt.
Ja, ne? Und Andrews auch. Also es sei denn halt, es wird halt so sein, dass Wynn halt nicht als Tackle spielen kann. Dann würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn er direkt irgendwie als Left Guard an Start gehen würde. Und da wäre er dann natürlich auch direkt ein Upgrade. Würde ich jetzt mal so schätzen. Also Left Tackle, klares Downgrade. Ich würde mal fast sagen, egal wer dann da spielen wird. Es sei denn, es kommt noch irgendjemand von außerhalb rein. Ob das jetzt Trent Brown ist, ob es jetzt Isaiah Wynn ist oder vielleicht sogar Marcus Cannon, der von rechts nach links rüber geht, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Dann hätten wir Sander, wird wahrscheinlich gleich bleiben. Dann Shaq Mason auch gleich bleiben, wobei da vielleicht auch sogar noch ein bisschen Lernfähigkeit vorhanden ist, dass er sogar noch besser werden könnte.
Ja.
Ja, und Marcus Cannon wieder da, das wäre dann natürlich auch wieder ein Upgrade, ne? Im Vergleich zum letzten Jahr.
Ja, Marcus Cannon auf jeden Fall. Also den hat man schmerzlich vermisst, auch im letzten Jahr.
Das denke ich auch.
Okay, relativ easy, weil auch nicht so viel Auswahlmöglichkeiten bei der O-Line. Wenn wir jetzt rübergehen auf die D-Line-Seite, Wie schätzt du es da ein, jetzt zusammen mit dem Martial Arts Künstler, den sie eingeholt haben? Meinst du, Dietrich Wise Jr., wie er mit vollem Namen heißt, kann es schaffen, die Position als Defensive End, als Starter zu übernehmen?
Nee, als Starter glaube ich nicht. Ich meine, er hat im letzten Jahr echt gut gespielt, ne? Wenn man bedenkt, dass er ein Viertrunden-Pick war und direkt irgendwie ins kalte Wasser geschmissen wurde, da hat er eigentlich echt die Erwartung gut erfüllt. Aber man muss halt, ja, Trey Flowers ist und Adrian Claiborne, das ist einfach ein dickes Brett, ne? Also, oder ja, meinst du, dass Claiborne mehr durch die Mitte gehen wird?
Wobei Claiborne ist ja auch einfach so ein, muss wirklich sagen, letzte Saison so ein One-Hit-Wunder gewesen, ja, mit seinem Spiel gegen Dallas, als er 6 Sacks geholt hat. Abgesehen davon war er nicht überzeugend. Also da hat Dietrich Wise Jr. für mich besser gespielt als Claiborne. Das wird auf jeden Fall interessant sein auf der Position. Dann gibt es ja auch noch Eric Lee, der ja auch noch, also wenn wir jetzt davon aus... Meinst du nicht? Also nicht als, also er auf jeden Fall als gute Competition da, vielleicht, wenn er das ein oder andere gute Spiel nochmal hat, sich ein bisschen in den Vordergrund spielen kann. Ansonsten haben wir halt Trey Flowers auf der anderen Seite.
Ja, und Derek Rivers kommt auch zurück, ne? Also der hat ja durchaus auch,
Heißt, kommt zurück? Der hat ja auch noch nie wirklich gespielt.
Ja, in der Preseason hat er ein bisschen gezockt, oder?
Ja,
aber es ist natürlich schwer, wenn man dann von der Preseason dann anfängt und dann Prognosen ausstellt.
Ja.
Also insofern, Defensive End wird, also okay, wird klar besser sein, sag ich jetzt mal. Ist aber jetzt auch nicht so die Herausforderung, ne?
Ist nicht ja, doch. Eigentlich schon. Ja, okay, also im Gegensatz zum letzten Jahr, aber wirklich besser
genau.
zu sein, ist schon eine Herausforderung. Bei der Defensive Tackle Position hatten wir im letzten Jahr eigentlich meistens Lawrence Guy und oder Malcolm Brown, die eben die meisten Snaps gesehen haben. Wir hatten jetzt Danny Shelton, der relativ früh getradet wurde von Cleveland. Ein sehr guter Trade. Wen meinst du, könnte er ersetzen auf der Defensive Tackle Position?
Ich weiß gar nicht, ob da nicht vielleicht auch mehr rotiert wird, ne? Ob dann so ein bisschen dieses Philly-Modell übernommen wird, dass man halt irgendwie jeden Drive irgendwie neue Linemen aufs Feld schickt und gar nicht mehr unbedingt so mit so einem Starter-Set irgendwie an den Start geht. Ich finde, wir haben jetzt Defensive Tackle-mäßig doch echt eine ganz nette Auswahl, ne? Wir haben Vincent Valentine, der sich durchaus gut unter Beweis gestellt hat. Adam Butler hat auch seine Momente gehabt. Da Malcolm Brown natürlich als der Name quasi, also zumindest der interne Name, Lawrence Guy, war eine gute Addition. Und jetzt noch Danny Shelton dabei. Ne, ich wüsste nicht, ob man da jetzt unbedingt so mit einem eingefahrenen Set an den Start geht.
Nee, also das wird ähnlich wie auch bei den Running Backs, was wir vorhin hatten, dass jetzt nicht unbedingt immer das klassische Set ist, was jedes Spiel zumindest startet, aber Lawrence Guy und Malcolm Brown haben eben schon die meiste Playing Time auch gesehen, wenn sie gespielt haben, also wenn sie jetzt nicht verletzt waren. Malcolm Brown hat ja auch mal ausgesetzt. Adam Butler ist für mich auch so ein Emporkömmling eigentlich in der letzten Saison, der auch zumindest dann auch in den Playoffs wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Aber insgesamt, ja, mit Danny Shelton allein ist das schon ein sehr, sehr großes Upgrade und man hat eigentlich nicht wirklich was verloren auf der Defensive Tackle Position. Also ein starkes Plus auch da.
Ja, das würde ich auch sagen. Aber wie gesagt, auch es ist nicht so schwer, da ein starkes Plus zu generieren, ne? Aber ja, abwarten ist immer so die Sache, ne?
Linebacker?
Ja, Linebacker. Das ist so wirklich nach wie vor eine Sache, da bin ich so ein bisschen enttäuscht. Also da ist halt einfach nicht so viel passiert, ne?
Ja, wobei, ja gut, Dante Hightower ist halt immer leider wirklich so ein Fragezeichen. Kann er überhaupt eine Saison durchspielen oder spielt er irgendwie dann wieder halb verletzt und schleppt sich dann irgendwie durch, um am kurz vor Ende der Saison eben dann noch auf IR gesetzt zu werden. Also es ist immer wirklich sehr, sehr schwierig. Im Grunde um jede Aktion bei Dante Hightower muss man ähnlich wie bei Gronkowski mittlerweile schon fast den Atem anhalten, weil wenn er raus ist, ist im Grunde genommen der Abfall extrem hoch. Ich fand es eigentlich gut, was die Patriots gemacht haben mit Bentley und auch, wie hieß der andere Rookie nochmal?
Christian Sam.
Genau. Einer, der ein bisschen vielseitiger ist und der eine, der viel gegen den Lauf wahrscheinlich auch spielen kann. Mir fehlt halt sonst von den Veterans einfach da irgendwie, ja, irgendeine Presence, die noch gut wäre. Also Kyle Van Noy ist sehr solide, aber das war's dann auch. Und Elandon Roberts, von dem habe ich noch nie wirklich viel gehalten, weil der einfach sehr limitiert ist. Und das war's dann eigentlich.
Ja, Marquise Flowers und Geno Grissom, aber das freut man sich eigentlich auch eher selten, wenn man die auf dem Feld sieht, beziehungsweise bekommt immer so ein bisschen direkt Angstschweiß auf die Stirn. Also insofern, ja. Linebacker, ich würde es als Minus betrachten sogar. Also, weil Hightower kommt von seiner Verletzung zurück, was hatte der eigentlich, Schulter oder? Nee, ach, der hat sich den Brustmuskel gerissen, ne? Das war das, ja, glaube ich. Genau. Hm. Ja. Heck, ja. Harvey Langi, ich weiß nicht, nach seinem Autounfall, ob er jetzt, ja, der müsste wahrscheinlich wieder fit sein, ne?
Sieht zumindest so aus, macht schöne Promotouren und macht ein bisschen, ja, das klassische irgendwo einen Spielplatz aufbauen. macht man
irgendwo eine Waschstraße eröffnen.
Genau. Also erhofft man mal. Also auch Harvey Lange ist ja auch so ein Fall, der in der Preseason irgendwie, hat er ja noch gespielt, glaube ich, letzte Saison. Mhm. Aber hat wirklich so ein bisschen für Aufsehen gesorgt und dann eben dieser schreckliche Unfall. Und dann war auch er weg. Aber ja, wie gesagt, die Rookies, ich finde beide Rookies gut, auch dass man sie eben relativ spät im Draft geholt hat, und finde ich, dafür sind sie gut. Die Frage ist einfach nur, was können sie bringen, und insgesamt ist es kein wirkliches Upgrade zur letzten Saison, die Linebacker-Position, und das war wirklich, wie du sagst, schon wirklich sehr, sehr, ja, schwierig teilweise. Also sobald man gesehen hat, in so Spielen zum Beispiel wie gegen Houston Texans mit Deshaun Watson, da waren die Linebacker von den Patriots einfach sowas von hilflos und wussten einfach nicht, was sie machen sollen. Und kein Upgrade leider.
Nee, eigentlich, es ist so schwierig, eigentlich auch kein Downgrade, ne? Weil Hightower kommt wieder, das ist besser. Die Hauptcharaktere, die gespielt haben, Van Noy, Flowers und Roberts, sind immer noch im Team und es kommen neue dazu. Aber ich glaube halt nicht daran, ne? Ich weiß nicht, ob Hightower schafft, endlich mal eine Saison durchzuspielen. Ich glaube, die letzte Saison, die er durchgespielt hat, war irgendwie 2013 oder so. Mhm. Ja, und ich bin da wirklich sehr pessimistisch. Also das scheint auch so die Gruppe zu sein, wo am ehesten vielleicht noch ein Trade zustande kommen wird, ne? Wo dann vielleicht noch irgendwie kurz vor Ende nachdem die Roster auf 53 Spieler runtergeschraubt werden, ob dann vielleicht nochmal irgendwo angerufen wird und gesagt wird, so, hey, den cuttet ihr doch eh bestimmt, wollt ihr nicht rüberschicken für einen feuchten Händedruck oder so.
Ja, mit Sicherheit. Oder eben, wie gesagt, vor der Trade-Deadline sowas, so ein Akeem Ayers oder so, wie damals 2014, die dann nochmal ein bisschen was bringen können. Lass uns auf jeden Fall mal zu einer Positionsgruppe in der Defense gehen, die nicht ganz so viel Sorgen bereitet wie die Linebacker in meinen Augen. Das ist das Backfield. Von den Patriots letzte Saison nach anfänglichen Schwierigkeiten, wie gesagt, eigentlich die Stärke des Teams, die Stärke der Defense auf jeden Fall. Da haben wir im Grunde genommen ja, der schmerzlichste Abgang war natürlich Malcolm Butler, obwohl er uns ja auch im Super Bowl im Stich gelassen hat, muss man dazu sagen, und nicht spielen wollte. Ja,
das war natürlich auch eine Unverschämtheit. Butler ist auch kein Verlust, ne? Man hat ja gesehen, der war so schlecht, dass Belichick ihn nicht mal mehr im Super Bowl aufstellen wollte. Das heißt, eigentlich ist er ja auch gar kein Verlust.
Nee, der hat zum ersten hat einen klassischen Tyquan Underwood gemacht und kurz vorm Super Bowl aus dem Team gedroppt. Nee, aber im Grunde genommen, ja, muss man sagen, wir haben jetzt im Backfield von den Patriots Jason McCourty, den Zwillingsbruder von Devin McCourty, der wahrscheinlich, ja, Butler ersetzen soll. Ansonsten hat man neben Stephen Gilmore eigentlich wieder mal nicht viel zu bieten.
Ja, aber ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden. Ich finde, dass du, Gilmore wahrscheinlich besser sein wird als im letzten Jahr. Er hat ja durchaus Probleme gehabt, reinzukommen, und jetzt hat er ein ganzes Jahr Zeit gehabt, das Playbook zu lernen und mit dem System besser klarzukommen. Deswegen glaube ich, das würde ich schon als Plus bezeichnen dann. Butler weg, dafür McCourty. Ich habe viel Hoffnung in ihn, muss ich sagen. Ach, das ist lustig. Jason McCourty ist übrigens mit 5'11 gelistet und Devin McCourty mit 5'10. So viel zum Thema identische Zwillinge, ne? lustige Randnotiz. Weiß nicht, also dementsprechend würde ich gar nicht mal sagen, dass man bei Butler so unbedingt weniger hat. Ich muss sagen, ich war auch während der Saison häufiger nicht ganz zufrieden. Ja, und dann.
Das stimmt auf jeden Fall. Also Stephon Gilmore ist in meinen Augen einer der Top 10 Corner in der Liga. Also wirklich starker Corner, sehr, sehr, sehr solide. Jason McCourty hat, wie gesagt, in Cleveland, deswegen hat es mich auch gewundert, dass die ihn abgegeben haben, letzte Saison sehr gut gespielt, weil er im Grunde genommen der beste Corner in einem Team, das, ja, Cleveland halt. Aber was mein Problem halt ist, und das hat er der Super Bowl gezeigt, und das wurde eben nicht wirklich adressiert, abgesehen von den beiden Starting Corners, die wirklich gut sind, mit denen bin ich absolut zufrieden, im Tandem mit den Safeties, ist danach halt so wenig. Und wer macht die Slot zum Beispiel? Also Jonathan
Dawson, ne?
Ja, klar, der Rookie, wenn er
also den schreibe ich ganz klar als Slot-Cornerback rein und auch an den, ja gut, vielleicht habe ich zu hohe Erwartungen an ihn, das ja, kann gut, natürlich sein, aber ich habe hohe Erwartungen an ihn.
Klar, aber wir hatten auch extrem hohe Erwartungen an Cyrus Jones, der im Grunde genommen außer dreimal hintereinander gefumbled nicht wirklich was auf die Kette gekriegt hat, und der war ja auch, war das ein First?
Er hat doch noch einen Touchdown zugelassen.
Ja, stimmt. in dem Jahr... Ja, aber der erste Pick der Patriots da, ne? Weil sie ja keinen First-Rounder hatten, ja. Aus Alabama, wo man denkt, so, ja, wenn von Nick Saban aus Alabama, dem alten Buddy von Bill Belichick, irgendwie ein Corner gedraftet wird, dann ist das, ja, the next big thing. Aber Cyrus Jones hat sich nicht unbedingt so hervorgetan. Also auch da eine Möglichkeit, vielleicht nochmal so ein bisschen Shuffling. Eric Rowe hat, glaube ich, diese eine gute Saison bei den Patriots jetzt hinter sich vor 2 Jahren und im Grunde genommen seitdem auch nichts mehr gerissen.
Ja, vielleicht schafft das ja nochmal anzuknüpfen an die gute Saison. Das ist ja auch... Ja, okay, nee.
Also momentan sehe ich als dritten wirklich für die Slot geeigneten Corner, den ich letzte Saison auch gut fand, Bademosi.
Mhm.
Also kann man auf jeden Fall sagen, dass die Cornerback-Position sich nicht verändert hat. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Malcolm Butler durch Jason McCourty fast 1:1 ersetzt werden kann, ist es dabei geblieben. Man kann einfach nur hoffen, dass es besser wird, indem eben Leute wie Cyrus Jones, der ja begabt ist, vielleicht zurückkommt und der neue Rookie eben auch was bringen kann.
Sollen wir einfach sagen, Defensive Backs plus, minus, Fragezeichen?
Ja.
Kann sowohl besser als auch schlechter sein, wir wissen es nicht genau.
Ja,
aber sind optimistisch?
Wir sind optimistisch, wie immer. Und ja, genau. Die Safeties dann Patrick Chung, Devin McCourty und Daron Harmon, die muss man ja wirklich zu dritt immer auch nennen. Ja, auf der Safety-Position mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die spielen verdammt stark jetzt schon seit 2-3 Jahren zusammen. Das ist kein Problem.
Das denke ich auch. Also da, da erwarte ich eigentlich nicht, also weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung irgendwie auf der Safety-Position.
Kommen wir zum Special Teams. Steven Gostkowski, eigentlich kann man auch jedes Jahr nur hoffen, dass er wieder zu alter Form zurückfindet und irgendwie einen Mentalcoach bekommt, wenn die anderen Taekwondo- oder Martial Arts Coach bekommen, für ihn vielleicht irgendwie so einen Mentalcoach, weil seine Fähigkeiten als Kicker sind ja hinlänglich bekannt. Er hat nur einfach manchmal so ein paar Breakdowns irgendwie, die dazu führen, dass er dann gerne mal einen Extra Point in den Playoffs verschießt.
Aber ich finde, im letzten Jahr hat er sich eigentlich ganz gut gemacht.
Er hat sich wieder gefangen, ja, aber trotzdem. Also
im letzten Jahr hatte ich wirklich viel Angst gehabt. Immer wenn er dann halt, oder was heißt Angst? Also wenn dann wieder ein Field Goal anstand, habe ich gedacht, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht.
Ja.
Und das Gefühl habe ich jetzt nicht mehr. Also insofern ist es da für mich gefühlt ein Plus.
Ja, aber ich muss schon noch in den Playoffs, wenn es jetzt ein bisschen um was ging, auch zum Beispiel im Super Bowl oder auch das Spiel gegen Jacksonville, da habe ich schon, als dann auch Gostkowski selbst zum Extrapunkt gelaufen kam, habe ich schon immer so gedacht, so bitte mach den jetzt. Weil so ganz sicher bringt das einfach immer noch nicht rüber. Obwohl er vorher halt wirklich ja super automatisch war von den Situationen aus. Aber ja, Ryan Allen haben wir drüber gesprochen, der Panther. Jetzt kriegt er vielleicht ein bisschen Konkurrenz aus New Mexico. Und Longsnapper Joey Cordona ist natürlich eine Bank, ne? Den wird Belichick wahrscheinlich, der ist der Nächste, der in die Patriots Hall of Fame kommt wahrscheinlich. Und dann Punt Return, Kick Return, Cordarrelle Patterson.
Ja, das ist, also ich finde, das Special Team hat insgesamt doch nochmal zugenommen, zumindest jetzt auf dem Papier. Ja. Also Patterson kann viel bringen. Eine Frage ist natürlich auch, was mit den Kickoffs passiert generell. Also da gibt es ja auch jetzt... Regeländerungen, die sind noch nicht durch, wenn ich mich recht erinnere, aber sie sind vorgeschlagen, die auch durchaus viel Einfluss haben wird. Also der Kickoff wird im nächsten Jahr wohl deutlich anders aussehen, als er im letzten Jahr aussah. Muss man mal gucken. Aber Special Teams, ja. Klar, Punt Return wäre auch noch so eine Frage, ne?
Ja.
Wer die Rolle wohl übernehmen wird.
Auch Patterson.
Oder meinst du auch das? Auch Patterson? Okay.
Also die Gefahr,
ja, das wäre gut.
Bei einem Julian Edelman ins Alter, in das er jetzt ja auch schon so ein bisschen gekommen ist, auch wenn er gerne noch irgendwie jung geblieben im Skateboard durch Boston cruist, ist es einfach die Gefahr zu hoch, ihn in den Punch-Situationen reinzubringen. Und mit Danny Amendola, der es letztes Jahr wieder super gut gemacht hat, hast du jetzt eben einfach diese Position so ein bisschen vakant. Und wer, wenn nicht Cordarrelle Patterson, sollte dann diese Position übernehmen? Was das das Special Teams sonst angeht, wie gesagt, bin ich auch absolut deiner Meinung und würde sofort auch unterschreiben, dass die Patriots vielleicht das insgesamt overall beste Special Team in der Liga haben. Die Coverage Unit ist verdammt stark mit Matthew Slater, Brandon Bolden, auch Jordan Richards und auch Bademosi, der King. Da spielt, King, Jonathan Jones. Also die sind wirklich extrem stark und da ja. Ist im Grunde genommen jedes Jahr wieder ein weiteres Plus, weil sie immer noch den einen oder anderen Spieler dazu holen, der irgendwo, ja, auf einmal sich entpuppt als perfekter Special Teams Player.
So Special Teams ist eigentlich standardmäßig immer eine Stärke der Patriots. Also da muss man sich wenig Sorgen machen und es ist schon erstaunlich, dass wir das Gefühl haben, dass sie dieses Jahr nochmal besser werden. Ja, das ist die dritte Phase des Spiels, ne? Von der redet unser Head Coach Bill Belichick ja auch sehr häufig und extensiv. Also wenn ihr irgendwann mal auf einer Pressekonferenz seid und ihr wollt bei Belichick so ein bisschen in Gespräch verwickeln, dann fragt ihn einfach irgendeine spezielle Sache über einen Punt und er macht irgendwie einen 15-minütigen Monolog, den er dann irgendwie abhält und sein Football-Wissen quasi in Eimer ausschüttet.
Ja, oder ihr fragt ihn, er das legendäre Navy-Army-Game interessant findet und sich das anguckt. Was du vorhin noch gesagt hattest in unserer kurzen Vorbesprechung, die ja nicht so ganz bei mir hängen geblieben ist, aber eine Sache ist hängen geblieben und zwar, dass du noch über die Captains sprechen wolltest, denn auch da werden wir natürlich nochmal vielleicht die eine oder andere Überraschung erleben.
Ja, das ist, ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich da drauf gekommen bin, ob ich das in irgendeinem Podcast gehört habe. Auf jeden Fall kam ich auf die Idee, mal zu überlegen, hey, welche Spieler von den Patriots werden denn wohl Captains werden dieses Jahr? Ja. Und das ist durchaus mal eine interessante Frage, weil wir hatten im letzten Jahr, wenn ich mich recht erinnere, in der Offense Nate Solder als Captain gehabt. Gronkowski hatte das erste Mal den Captain-Status und Tom Brady. In der Defense war es, glaube ich, Hightower. Und ja klar, McCourty natürlich. Und das war's, glaube ich, auch schon.
War es gab noch Calvin Neu? Ich bin mir auch nicht ganz sicher.
Es könnte sein, hat Calvin Neu nicht das Calling der Defense übernommen, nachdem Hightower down war und ist dann deswegen dann Captain geworden?
Ich glaube,
so könnte ich es mir vorstellen, ne? Und in den Special Teams natürlich Matthew Slater, der auch nach jedem Spiel immer den Breakdown macht, das Team quasi auflöst für den kurzen Zeitpunkt.
Ja.
Also das waren, soweit ich weiß, die Captains im letzten Jahr. Und stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie es jetzt in diesem Jahr weitergeht. Ne? Weil wir hatten mit Tom Brady die Munkeleien, dass es so Probleme gibt zwischen ihm und Belichick und Gronkowski, der ja auch durchaus auch ein bisschen mitmunkelt, beziehungsweise über ihn wird gemunkelt. Und beide sind nicht in den freiwilligen Trainings, nein, freiwilligen
Workout.
Ja. Wie heißt das? Ja. Sind jetzt beide nicht am Start. Ist das irgendwie eines Captains würdig? Ne? Was macht man da? Nate Solder ist nicht mehr da. Das heißt, theoretisch könnte man alle drei Captain-Positionen in der Offense in Frage stellen will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber sie sind auf jeden Fall ein bisschen fraglich.
Ja, definitiv, aber ich würde dann eben zu jemandem wie Julian Edelman tendieren oder auch James White, finde ich. Die hätten das auf jeden Fall verdient und haben auch eine gewisse Stellung, glaube ich, in dem Team. Haben Super Bowl zweimal gewonnen, sind irgendwie, verlässlich, haben irgendwie eine gewisse Verbundenheit auch zu dem Team, zu der Stadt. Und den Rest kannst du ja so lassen. Dante Hightower, Gilmore und wie nannt man noch? Matthew Slater.
McCourty, sorry. Ja. James White war auch meine Idee, als ich da kurz drüber nachgedacht habe. Edelman, ich frage mich so ein bisschen, ob Edelman Captain Material ist, weil du, ein Captain muss ja immer so ein Teamleader sein, so, der muss so eine natürliche Aura haben, dem Leute folgen wollen und so, ne? Das ist ja immer diese leicht pathetische Sprache, die die Amerikaner da benutzen, um diese Position zu beschreiben. Und ich frage mich so ein bisschen, ob Jules das hat, weil er es ja im Prinzip auch schon deutlich eher hätte werden können, Captain.
Ja, aber ich meine, jetzt ist so ein bisschen so die Zeit, ne? Er ist jetzt in das Alter gekommen, in dem man dann auch Captain sein kann. Er hat, wie gesagt, genug erreicht. Er hat es oft genug unter Beweis gestellt, wie gut er ist. Also, ja, warum denn nicht? Also, ich glaube schon, dass er auch ein Standing im Team hat, dass Leute ihm auch wirklich dann zuhören würden. Und er hat halt einfach auch einen verdammt guten Draht, glaube ich, zu Bill Belichick, weil er halt einfach auch ein Spieler ist, der relativ selten aufmuckt, wenn Bill Belichick was sagt, sondern eher eben mitgeht. Und er ist auch einer der Spieler, der nicht zu Alex Guerrero bisher gegangen ist, soweit ich das erfahren habe.
Echt?
Ich meine schon, ja.
Das Jules als Extrem-Homeboy von Tom Brady?
Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, Burger Time spricht jetzt nicht so für die Alex Guerrero ich esse nur die Hälfte der Bananen-Diät.
Ach, jetzt habe ich total vergessen. Ich habe mir übrigens das Announcement. Ich habe mir die TB12 Method, ich habe mir das Buch gekauft als Research Object, wenn du so möchtest. Ich habe mir das geholt, weil ich es mir einfach mal angucken wollte, weil ich ja, muss ich auch zugestehen, häufig über TB12 und seine Methode, lästere will ich nicht sagen, aber sie in Frage stelle,
ja,
und dem Ganzen etwas kritisch gegenüberstehe, dachte ich mir, okay, wenn ich das weitermachen möchte, dann muss ich auch wenigstens wissen, worum es dabei genau geht. Und bin durch das erste Kapitel durch und da hat es irgendwie, naja, das war halt alles mehr oder weniger so eine autobiografische Geschichte, wie er erzählt hat, wie er so geworden ist, wie er ist. Und zwischendurch hat er immer wieder gesagt, dass er immer so viele Schmerzen hat und dachte, das wäre ganz normal. Und jetzt kann er gar nicht mehr verstehen, dass er früher so gelebt hat, weil jetzt hat er keine Schmerzen mehr und alles ist top und prima, so ungefähr. Ja. Und alles hängt damit zusammen, dass seine Muskeln länger geworden sind.
Lass uns das doch für eine weitere Folge hier im Pet-Pod mal aufbewahren, dass du uns von deinen Erfahrungen erzählst und vor allen Dingen auch, wie es abgeht. Und dann bestellst du dir vielleicht auch nochmal das Kochbuch und dann machen wir mal...
Nee, vorher muss ich mir erst die vibrierenden Faszienrollen kaufen, weil ohne die kann man das ganze Programm, glaube ich, nicht. Und es gibt einen vibrierenden Faszienball. Das ist natürlich ganz wichtig.
Ja, klar.
Die brauche ich erst. Ich muss dafür erst noch ein bisschen Geld zusammensparen, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie teuer sie sind, aber ich gehe davon aus, dass eins mindestens 80 Euro kostet oder so. Und ich werde es mir auch nicht kaufen, keine Sorge.
Du,
aber auf das Holzbuch, da bin ich schon extrem gespannt, weil das hat nämlich auch ein Holzcover. Das
Holzbuch, ja. Wir sind alle gespannt auf dein Holzbuch. Deine Stats zum Abschluss, zum Abrunden, Christian.
Oh. Ich hab's. Der gute Adam Harstad. Ist ein interessanter Twitter-Follow. Hat rausgefunden, dass seit 2011 56 Spieler mindestens 300 Pässe gefangen haben, auch in den Playoffs. Und es gibt nur 2, 4, 6, 7 Passempfänger mit mehr als 15 Yards im Schnitt. Und Gronk ist dabei. Vor ihm sind nur Leute wie DeSean Jackson, Torrey Smith, Calvin Johnson, Hilton und Julio Jones. Also
die Creme de la Creme.
Da sieht man mal wieder, dass Gronk durchaus einen validen Punkt hat, wenn er sagt, dass er unterbezahlt ist, falls er es sagen sollte. Wir wissen das ja alles nicht so ganz genau. Aber es ist schon erstaunlich, was der für Zahlen abliefert, die wirklich, eigentlich nicht mehr die Zahlen eines Tight-Ends sind. Ne? Zumindest nicht mehr die Zahlen eines Tight-Ends, die wir
kennen,
gewohnt sind.
Aber, beziehungsweise, ja, man kann auch, oder man, wenn man es anders formuliert, wenn Gronk, sollte er noch hoffentlich 3, 4 Jahre bei den Patriots spielen auf dem Level, stellt er im Grunde genommen Rekorde auf, die wahrscheinlich nie mehr gebrochen werden. Zumindest sieht es jetzt danach aus.
Also ich glaube, man kann auch, wenn man jetzt sagt, dass Gronk, wenn er jetzt aufhören würde, in die Hall of Fame kommen würde, das ist, glaube ich, nicht, nicht übertrieben, oder?
First Ballot Hall of Fame. Also ich meine, neben Tony Gonzalez gibt es eigentlich sonst niemanden. Und Tony Gonzalez, wenn man sich die anderen Hall of Famer auf der Tight-End-Position anguckt, ist da ja eine relativ sichere Kiste und Gronk dementsprechend auch.
Ja, was aber halt auch wirklich damit zusammenhängt, dass die Tight-End-Position eigentlich erst seit Gonzalez wirklich so als
Shannon Sharp
als Standard. Ja, okay. Aber
Nicht, dass der.
Er war auch so mehr oder weniger der Einzige, ne? Also er war da so ein Ausreißer in der Sache. Aber es gab halt Tight Ends, die haben halt einfach früher nicht so viele Pässe gefangen. Ne?
Ja, das gut,
halt,
das stimmt.
Die waren halt einfach mehr glorifizierte Left Tackle, wenn du so möchtest, ne? Oder Tackle insgesamt.
Ja. Dann noch eine kleine Empfehlung für alle, vielleicht die generell Boston Sport gerne gucken. Die Boston Celtics momentan in der Eastern Conference Playoffs mit 2-0 vorne gegen Cleveland und LeBron James. Das heißt, die Boston Celtics trotz der großen, großen Verletzungsprobleme, die sie in dieser Saison haben, die zwei besten Spieler im Grunde genommen, die ihnen fehlen, sind sie drauf und dran, in die Finals zu kommen in der NBA. Für alle, die es vielleicht interessiert, da auch immer die Möglichkeit über den NBA League Pass, ähnlich wie den Game Pass bei der NFL, vielleicht nochmal vor den Playoffs, beziehungsweise vor den Finals, Entschuldigung, nochmal nachzugucken. Da wird bestimmt das ein oder andere Angebot geben. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Ja, ein Kumpel von mir hat, glaube ich, für 30 Euro oder so mit irgendwie VPN und dann in Brasilien oder so, glaube ich, dann darüber dann den League Pass bestellt und den für um die 30 Euro bekommen für die Playoffs. Das dürfte jetzt wahrscheinlich mittlerweile schon wieder deutlich günstiger sein. Das sind ja nicht mehr so viele Spiele.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, nur noch, es kostet jetzt insgesamt, glaube ich, nur noch um die knapp 30 Euro und es wird natürlich dann dementsprechend auch nochmal einen Tacken billiger, nur für die Finals.
Oh, ich erinnere mich gerade daran, ich muss mich kurz korrigieren. Er ist nach Brasilien geflogen und hat dann dort quasi den Game Pass gekauft, als er da gerade im Urlaub war. Also,
genau, Christian, das haben wir alle verstanden. Ich danke dir. Danke dir für die deine Zeit, die du dir genommen hast, trotz des schlechten Wetters bei dir. Und wir hören uns am kommenden Sonntag wieder bei unserem NFL Tuesday vom GFA-Pod und dann hoffentlich wahrscheinlich, aber das geben wir nochmal bekannt, kommenden Mittwoch wieder hier beim Pets-Pod. Von meiner Seite vielen Dank und schöne Woche noch.